Also wer hat welche Bemerkungen, Fragen, Entgegnungen und Kommentare? Ja.
Vielleicht können Sie das noch ausführen. Sie haben gesagt, dass man von diesen Versuchen gesprochen, also einen hermetischen Diskurs zu erzeugen, dann in einer Form sich abzuschließen. Mhm. Und dann darüber so ein bisschen weggegangen, dass Sie gesagt haben, das war eigentlich gut und zu begrüßen, weil aus diesen Gruppen, aus diesen kleinen Gruppen entspringen dann die guten Ideen. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Naja, was wir in unserer Kultur generell vermissen, das ist sicherlich eine gewisse Intensität des kleinen Kreises, ja, das wissen wir. Weil wir, wenn wir offenen Medien agieren und zum Beispiel versuchen sozusagen weiterzugehen und etwas Neues zu sagen, dann ist es praktisch unmöglich. Weil was auch immer ich für ein Bild zum Beispiel vor meinen Augen habe, sei es Mona Lisa, ja, ich kann sicher sein, es gibt noch 5 Milliarden Menschen, die dieses Bild niemals gesehen haben. Und für sie ist es neu. Das heißt, an dem Moment, an dem ich mich öffne und beginne, sozusagen für die offene, für diese berühmte Broader Audience hier, ja, zu sprechen, offenes Publikum zu sprechen, dann führt das dazu, dass ich überhaupt nichts voraussetzen kann. Es ist ein voraussetzungsloses Sprechen. Es ist ein Sprechen, das niemals einen Schritt weiterkommt, weil ich niemals davon ausgehen darf, dass das, was ich früher gesagt habe, irgendwo in Erinnerung geblieben ist. Das ist genauso wie zum Teil auch in der Universität, ja, in der Schule. Also die Studenten kommen und gehen und dann nach einer Weile, obwohl ich immer das immer schon gesagt habe, aber da sind die anderen Studenten, die es nicht gehört, ja, und so weiter. Das ist sogar in einer kleinen Schule so. Aber in der medialen Wirklichkeit ist es immer so. Das bedeutet, dass Diskurs und soziale Praxis und politische Praxis und künstlerische Praxis, das muss man schon zugeben, in der großen medialen Wirklichkeit immer auf der Stelle tritt. Also immer ein unendliches Wiederholen des Gleichen, das ja stattfindet, einfach weil es in diesem großen Rahmen immer als neu und immer als effektiv ist, als interessant zeigen kann. Wobei, wenn man eine kleine Gruppe hat, die durch gemeinsame Überzeugungen geprägt ist, gemeinsame Sprache beherrscht und eine lange Geschichte der internen Auseinandersetzung hat, kann eine solche kleine Gruppe eine ungeheure Dynamik entwickeln, weil im Laufe dieser Zeit die Menschen sozusagen akkumulieren eine bestimmte Erfahrung, akkumulieren ein bestimmtes geteiltes Wissen. Und wir wissen, dass gerade diese Gruppen, ich habe jetzt um Mouffe, Laclau, Žižek gesprochen und so weiter, wir merken, dass bestimmte Berühmtheiten und bestimmte einflussreiche Autoren aus solchen kleinen dynamischen Gruppen hervorgehen. Es ist eine interessante Geschichte zu verfolgen, wie sie sich gebildet haben. Man muss ja nicht vergessen, dass, ich weiß nicht, Schelling, Hegel und Hölderlin haben lange Zeit in einem Zimmer gewohnt, ja, in ihrer Jugend. Und so weiter und so fort. Vor kurzem habe ich erfahren, dass alle halbwegs berühmte amerikanische Komiker von Woody Allen bis Letterman und so weiter haben in einer Klasse studiert, in einem Jahr. Ja, alle anderen haben keine Chance. Das heißt, es gibt diese Konstellationen, wo die Menschen sich sehr, sehr intensivieren. Und vor allem, sie intensivieren sich in Sachen Differenzen. Was man Differenz nennt, Diversity, in der Regel übersieht, also bezeichnet als Differenz, etwas, was eigentlich sozusagen indifferente Fremdheit ist. Ja? Wenn ich, wenn ich meine Praxis verfolge, zum Beispiel, ich mache irgendwelche, ich weiß nicht, abstrakte geometrische Malerei, ja, ich weiß nicht was. Und der andere macht, ich weiß nicht was, afrikanische Blumen. Ja. Ist das Diversity, ist das Differenz? Naja gut, auf der einen Seite ja, der macht das eine und ich mache das eine. Aber es ist völlig uninteressant, es entsteht keine Auseinandersetzung. Wenn aber der Style sich bildet, und dann zum Beispiel Mondrian immer nur gerade Linien benutzt. Und dann kommt Van Doesburg und beginnt solche Linien. Und dann verkrachen sie sich. Ja? Dann diskutieren sie einige Jahre und da sprechen sie nicht miteinander. Weil einer den anderen für einen Verräter und tiefsten Feind sieht. Und der, dann entsteht diese Dynamik, dann entsteht diese tiefe Auseinandersetzung, wirkliche Differenzen, wirkliche Spannungen, dieses Tiefgehen und Aufschlussreißen darüber, was eigentlich bestimmte künstlerische Projekte beinhalten. Es, eine richtige Rivalität, eine giftige Spannung kann nicht entstehen, außer dass in der Familie, also wo die Leute sich am meisten hassen, das ist in der Familie, das ist ganz klar. Und wo richtige Spannungen und Feindschaften stehen, das sind unter den Verwandten, ja, etwa. Und sozusagen gerade diese künstlichen kleinen Gruppen, sie entwickeln Liebe und Hass, sie entwickeln so eine Psychodrama, die die Moderne ausgemacht hat. Wenn wir diese Gruppen nicht hätten, hätten wir überhaupt nichts. Ja. Wir hätten keine Geschichte des 20. Jahrhunderts, keine Geschichte des 20. Jahrhunderts. Wir hätten nur Diversity und Difference, sonst nichts. Kein Thema für Gespräch.
Meinen Sie, dass das Psychodrama der Motor ist oder nur ein Nebeneffekt dieser Auseinandersetzung? Oder
einfach ja, es ist ein Motor. Es ist ein Motor, ja. Es ist ein Motor. Was sehen Sie? Wenn eine Gruppe von Menschen sich bekennt zum Kommunismus, ja, zum Surrealismus und so weiter, ja, dann Supremacism. Dann, sie bleiben aber Menschen. Ja, sie bleiben Menschen. Das heißt, sie streiten, sie können sich nicht ertragen, oder sie verbinden und so weiter. Und alle diese psychologischen, individuellen und sonstigen Spannungen beginnen sie in der Sprache der jeweiligen Theorie auszudrücken. Ja? Das heißt, wenn zum Beispiel Dali von Breton sich abspalten will, ja, dann stellt er sich die Frage, also aus gewissen Rivalitäten und so weiter, stellt die Frage im Raum, ob das Anale zum Sexuellen gehört oder nicht. Ja? Er vertritt die Position ja und Breton vertritt die Position nein. Und dann bekommt er vieljährige Auseinandersetzung mit dieser Problematik, auf die man immer noch zurückgreift. Die Lacan immer noch zurückgreifen, auf die man massiv auch Bataille zurückgreift. Eine Auseinandersetzung, die unter normalen Bedingungen gar nicht möglich ist. Ja, wenn interessiert das schon, aber wenn das interessiert, ist das, ja, und so, ja. Dann ist es nur wahre Liebe, ja, dass so ein Thema behandelt wird oder jetzt, oder ich weiß nicht was. Ja. Das heißt, diese Bekenntnis zur gemeinsamen Sprache, dieses Erleben dieser Sprache und der Wille, alles, was man sagen will, alles, was man machen will, in dieser Sprache auszudrücken, präzise zu formulieren, sich von anderen unterscheiden zu lassen, Gemeinsamkeiten zu finden, feinste Unterschiede zu finden, auf diese feinsten Unterschiede zu bestehen. Das sind alle Züge in einem bestimmten Spiel, das die Kultur nach vorne bringt und das in großen Medienräumen schlicht und einfach unmöglich ist. Es ist dieses Spiel ist unmöglich. Und das bedeutet, dass eine tiefe Theologie, eine wirklich ausgearbeitete Psychologie, wie in Freudscher Schulen, in Wien, nur in der von Rivalität in einem Kampf befallenen kleinen Gruppierungen durch diese interne Dynamik zustande kommt. An dem Moment, an dem die Leute aus diesen Gruppierungen wegtreten, austreten, ja, wie Dalí in Britannien, sie werden uninteressant. Ja, der wird übrigens, die ganze Dynamik ist ja weg. Nicht mehr vorhanden. Dann beginnen sie nur das reproduzieren, was sie erreicht haben, sozusagen im letzten Schritt in diesen internen Kämpfen. Sie gehen einfach nicht weiter, was es nicht möglich ist, weiterzugehen. Und so würde ich wirklich behaupten, dass die Moderne ist ein sehr kompliziertes Spiel zwischen Einschluss und Ausschluss, zwischen Öffnung und Schließung. Und dieser Ausschluss, also man sagt, ich bin gegen Ausschlussverfahren oder Prozeduren. Aber wie ist es überhaupt möglich, die Kultur zur Entwicklung anders als durch die Ausschlussverfahren? Ja? Ich meine, wie kann man überhaupt Theologie entwickeln, wenn man der Heretiker nicht ausschließt und nicht enthauptet oder verbrennt oder was auch immer? Ja? Der ganze Reichtum der spekulativen Metaphysik hat sich nur entwickelt im Mittelalter und wir leben immer noch davon, weil es lebensgefährlich war, nicht richtige Syllogismen zu benutzen oder sozusagen in eine theologische Richtung zu gehen, in die andere theologische Richtung zu gehen. Eine gewisse Bedrohung, eine gewisse Spannung und ein sehr, sehr großer Grad der Informiertheit alle anderen. Brennendes Interesse an der Position des anderen. Das ist alles, was in der medialen Wirklichkeit absolut fehlt. Und wenn es fehlt, dann ist die Kultur erledigt. Ja? Weil die entwickelt sich einfach nicht mehr. Sie reproduziert sich. Ja?
Wenn man diesen Gedanken aufnimmt, also das heißt, dass die Kultur existiert, solange diese Prozessualität zwischen Öffnen und Schließen bleibt, dann würde das ja aber auch heißen, dass immer Individuen da sein müssen, die Emotionen haben. Also im Umkehrschluss jetzt, man sagt Psychodynamik als Motor. Es lässt sich aber zumindest auf den ersten Blick schon eine gewisse Dynamik, vor allem in der westlichen Kultur, feststellen, diese emotionalen Komponenten auszulagern oder die Ausdrucksfähigkeit zu mindern, nur das Stichwort Coolness oder über spontane Gefühlsäußerungen. Mir scheint, dass es da durchaus eine Tendenz gibt, die Emotionen klein zu halten oder klein zu hacken, also auf jeden Fall zu zerstören oder unsichtbar zu machen. Teilen Sie diese Ansicht und wenn das tatsächlich eine Tendenz wäre, dann gäbe es dennoch eine Richtung in der Moderne. Also nicht nur das Oszillieren, sondern gleichzeitig diese Wandlung im Umgang mit Emotionen oder in der Mediatisierung von Emotionen.
Naja, wenn man Emotionen, ja, sagen wir Begehren, ja, oder so, um das auf einen Nenner zu bringen, sicherlich, was sozusagen kulturfeindlich ist und Kultur umbringt, ja, das ist die Entsublimierung. Das Programm der Entsublimierung, das ist eine der Richtungen, die ja übrigens antifreudische waren. Also Freud hat sich nie im Sinne der Entsublimierung geäußert. Ganz im Gegenteil, Freud war, wir haben darüber gesprochen, ein großer Freund der Repressionen, eben im Sinne der Erreichung einer Sublimierung. Aber es gibt sozusagen eine Linie Entsublimierung, die ja durch Marcuse in erster Linie vertreten ist und viele andere, also spätere Welle. Der Entsublimierung bedeutet eben die Abschaffung der komplizierten Sprache. Es ist nicht so, dass wir, dass die Emotionen allein reichen. Die Emotionen allein reichen nicht aus. Sondern diese Emotionen oder diese Wünsche sollen unter Druck gesetzt werden, sie sollen kanalisiert werden durch sehr komplizierte Konventionen zur Erzeugung der sehr komplizierten Sprachen. Ja, das ist das, was zum Beispiel in der französischen Kultur, gerade erotischen Kultur, ja, ich weiß, 16. und 17. 18. Jahrhundert stattgefunden hat. Dass wenn man auf der einen Seite ein gewisses Begehrspotenzial hat, auf der anderen Seite einen sehr großen Druck der gesellschaftlichen Konventionen, daraus entsteht eine sehr komplizierte, ausgearbeitete erotische Literatur, die so differenziert und genau alles beschrieben hat, was man überhaupt empfinden kann, dass wir sozusagen beinahe nicht mehr hinzuzufügen haben. Ja? Nachdem. Das heißt, es ist eine Kombination zwischen wiederum Erotik und ihrer Unterdrückung, genauso zu dieser Öffnung und Schließung. Nun kann man sagen, wir haben eine Entsublimierungsideologie, ja, im Marcuse und so weiter. Auf der einen, ersten Blick, und viele sagen das, diese Entsublimierungsideologie ist ja eigentlich der Grund dafür, dass es so alles schief gegangen ist. Ja, viele sagen, 68er Generation ist ja, hat alles kaputt gemacht. Das ist Uelbeck, sagt das und so weiter und so fort. Das ist sicherlich ein absoluter Unsinn. Weil wenn man auf die Leute schaut, die diese Entsublimierung gepredigt haben, sie waren alle Intellektuelle, alles andere als selbst entsublimiert und haben ihre Zeit damit verbracht, darüber zu streiten, was die absolute, perfekte Entsublimierung bedeuten sollte. Ja? Und Marcuse war gegen Reich und Reich war gegen Adler und Adler und so weiter und so fort. Und jeder hat 10 oder 20 Bücher darüber geschrieben, was eine perfekte Entsublimierung sein könnte. Ja? Und hat versucht, immer nachzuweisen, dass bei dem anderen die Entsublimierung nicht die richtige Entsublimierung ist, weil sie eben immer schon etwas sublimiert. Und der andere hat gesagt, dass es nicht die richtige Entsublimierung ist, weil sie zunächst einmal nicht sublimiert und so weiter und dann eben nicht entsublimieren kann. Und so geht weiter und weiter. Das heißt, was wir haben im Endeffekt, ist ein reiches literarisches Material in einer sehr komplizierten Sprache geschrieben, sehr faszinierendes Werk und absolut keine Entsublimierung. Ja. Was zu dieser Verflachung geführt hat, ist überhaupt nicht 68er, sondern es ist die Entstehung der internationalen medialen Märkte in den 70er und 80er Jahren, als die Intellektuellen sich gezwungen gefühlt haben, gleich an die großen, an das große Publikum zu wenden und gleich überall auf den Bildschirmen zu flimmern und gleich überall die Zeitschriften zu schreiben und so weiter und so fort. Und sie haben selbstverständlich immer das Gleiche gesagt. Ja, das ist ganz klar. Und es ist interessant, zum Beispiel, ich habe ja vor kurzem eröffnet die Ausstellung von Louis Bourgeois. Ja. Na gut, man kann Louis Bourgeois so oder so einschätzen. Ja. Aber wenn man sich erinnert an die Kunst damaliger Zeit, also Ende 70er, Anfang 80er Jahre, das war die Aufgabe. Die meisten Künstler, da waren meistens junge Künstler. Salle, ja, ich weiß nicht mehr, ja. Schnabel, ja, und so. Von denen hört man nichts mehr. Ja, man hört nur aus der Generation, hört man nur von Louis Bourgeois, sonst von niemandem. Ja, aus der Generation. Warum? Und sie hat ungefähr die gleiche Kunst gemacht wie sie. Weil sie 80 Jahre alt war oder 70 Jahre alt war. Das heißt, sie hat sehr, sehr lange Zeit in einem sehr kleinen Kreis gearbeitet. Und dann wurde als junge Künstlerin entdeckt. Das heißt, sie war mit einer völlig anderen jungen Generation gehypt. Die haben sich wiederholt, bis man sie überdrüssig geworden ist und jetzt sie alle weg. Louis Bourgeois aber bleibt. Das gleiche ist zum Beispiel passiert mit Neuen Wilden. Neue Wilden haben diese Karriere gemacht, in Deutschland jetzt sind sie alle weg. Die einzigen, die geblieben sind, waren diese Ex-DDR-Künstler, wie Immendorf und so weiter, die zunächst einmal in kleinen DDR-Kreisen das gemacht haben. Und die haben diese Erfahrung gemacht, die westdeutschen Kollegen nicht gemacht haben und sich halten ja noch, mehr oder weniger, auch nicht so sehr. Aber wenn schon, dann nur die. Das heißt, was die total kaputt macht, ist, dass sie keine Zeit haben, keine Kraft haben, keine soziale Möglichkeit haben, Argumente zu akkumulieren, sie zu diversifizieren wirklich, sie von den anderen Argumenten abzugrenzen, mit anderen zu tun zu haben, die auch verstehen, was sie wollen, worauf sie hinaus wollen und so weiter. Es ist komplizierter, Strategien zu entwickeln. Und sie gehen einfach sofort oder fast sofort in diesen Reproduktionsvorgang und dann sind sie einfach aufgebracht. Und deswegen sage ich, dass die Möglichkeit der Schließung, die Möglichkeit der Isolierung, die Möglichkeit der Schaffung einer Sprache, die die andere nicht verstehen, die sozusagen die das Publikum abwehrt, verschreckt, das ist das, was zum Beispiel Derrida gerettet hat. Die Konstruktion hätte nie im Leben solche Einflüsse gehabt, wenn Derrida nicht diese sektenähnliche Verhältnisse ja in der, das ist im Grunde so wie eine religiöse Sekte mit Ritualen und angeschworener Loyalität und so weiter. Und die ganze Geschichte von Lacanischen Gruppe, von der Derridaischen Gruppe, das ist die Geschichte der Ausschlüssen und Verfahren gegen die Mitglieder, der eigentlich so organisiert worden war, wie die ZK-Verfahren zur Ausschluss der kommunistischen Mitglieder in der klassischen Zeit. Wenn man liest, der Derrida selbst beschreibt das in Bezug auf die Mann-Geschichte, ja, dass er sozusagen durch bestimmte Kanäle die Leute verpflichtet hat, zu bestimmten Zeit zu kommen, und um das und jenes zu besprechen und sich festzulegen und alle auszuschließen, die anders gedacht haben und so weiter. Das gibt er an einer Stelle zu. In der Oktobergruppe zum Beispiel heißt diese Gruppe Zentralkomitee, ja, also eine gewisse Gruppe der Autoren und Editoren, die sich regelmäßig treffen, sich festlegen auf eine gewisse Linie und andere einfach ausschließen. Das heißt, gerade die radikalsten, demokratischsten, sozusagen, die gegen die Ausschlusspraktiken praktizieren. Sie leben nur von Ausschluss. Und sie leben von Ausschluss nicht so viel, sie leben von Ausschluss, um eben sich nicht auslaufen zu lassen, um diesen Rahmen aufrechtzuerhalten, um die Sprache aufrechtzuerhalten und ihre Positionen klar zu differenzieren und klar zu definieren. Es ist auf der einen Seite unangenehm und repressiv, auf der anderen Seite merkt man gerade am Beispiel von Breton und der Rita, das ist wunderbar funktioniert und das ist anders überhaupt nicht. Nur, man muss ja ganz klar sehen, dass wir diese Ausschließung sicherlich von der totalitären Gewalt unterscheiden müssen. Ja? Obwohl da Unterscheidungen, die ich auch versucht habe zu zeigen in Kunstwerksteilen, sehr fließend sind und oft unbemerkbar bleiben. Aber sicherlich ist es ein Unterschied, ob man durch die innere Psychodynamik oder durch die äußere Gewalt dazu gezwungen ist, in einer bestimmten Gruppe zu bleiben. Wenn es die äußere Gewalt ist, dann verbürokratisiert sich diese Gruppe, verliert diese innere Dynamik und wird wiederum uninteressant, ja, wie kommunistische Parteien irgendwann uninteressant geworden sind, weil sie eben nur nicht die innere Psychodynamik, sondern die äußere, im Grunde ökonomisch und politisch gelagerte Interessen zusammengehalten worden waren, nicht nur die ideologische Auseinandersetzung. Es sind alles sehr prekäre Geschichten. Ja, ich habe übrigens mit Derrida mal darüber gesprochen, was nach seiner Meinung der Erfolg der französischen Philosophie war. seine Erklärung war absolut plausibel. Er hat gesagt, da waren, als wir angefangen haben, zwei Kräfte in Frankreich, die ganze politische Szene besetzt haben. Das war Gaullismus auf der einen Seite, Kommunismus auf der anderen Seite. Und beide hatten absoluten Wahrheitsanspruch und globalen Anspruch. Wir haben beide messianischen Anspruch angemeldet und diesen Messianismus sozusagen die ganze Szene infiziert. Und wenn man in dieser Situation überhaupt durchsetzen will, da muss man wirklich eine noch messianische Strategie finden, noch einen größeren Universitätsanspruch anmelden und so weiter. Und dann geht es. Und nach diesem ganzen Inkubationsperiode war es nicht schwierig, sozusagen die ganze Welt zu erobern. Ja? Wenn man aber diese Dynamik nicht hat und gleich mit verminderten partiellen Ansprüchen im Rahmen eines neutralen Diversity beginnt, dann kommen wir auch zu nichts. Ja.
Würde das auf der politischen Ebene heißen, dass man oder dass es sinnvoll oder legitim sein kann, zur Schließung der Grenzen, also in einem bestimmten Rahmen zu argumentieren? Also die jüngste Idee von Schröder ist ja zum Beispiel, die Regierungen aufzulösen, eine europäische Regierung einzusetzen. Also ein Stück weit im Föderalismus.
Na, die Schließung der Grenzen ist das ja unproduktiv, weil produktiv in der Moderne sind nur die Gruppen und die Vereine, die Entitäten, die wirklich eine Zukunftsperspektive haben. Das heißt, die universalistisch sind, die offen sind in Bezug auf die Möglichkeit, sich an sie anzuschließen. Ja? Die sind exklusiv in ihrem Verhältnis zu denen, die sie nicht anschließen wollen. Das ist ja ganz klar. Aber sie müssen auf der anderen Seite keine überkommene Differenzen gelten lassen. Sie müssen schon allein auf der Vision oder allein auf dem Bekenntnis zu einem bestimmten Zukunftsprojekt aufgebaut werden. Wenn sie jetzt auf irgendwelche nationalen und sonstige Geschichten dann sie bauen, dann ist die Dynamik auch wiederum nicht da. Da ist sie aufgebraucht. Ja. Weil diese ganze Vergangenheit, die Geschichte, die haben diese dynamische Kraft nicht. Das haben wir bei den Fundamentalismen verschiedener Art Nationalismen erlebt. Irgendwie bleiben sie stecken durch diese Vergangenheit vorgeschriebenen Grenzen. Ja, man kann zum Beispiel Serbien, ich weiß nicht, so viel mobilisieren für irgendwelche Ideen. Ja? Aber sie bleibt in serbischen Grenzen nach wie vor. Irgendwie ist das nicht interessant. Ja? Die Ideen, die für uns in der Moderne interessant sind, die Ideen, die sind partikular und universal gleichzeitig. Ja? Die zwar partikular agieren, aber das Potenzial behalten, für alle sich anzuschließen. Ja? Das muss ein sehr offenes Projekt sein, für alle, die dabei sein sollen und gleichzeitig exklusiv in Bezug auf die, die nicht dabei sein sollen, sein wollen. Ja. Das war bei Surrealisten so, das waren die Kommunisten so und so weiter. Das sind die dynamischsten Modelle. Die sozusagen alte Differenzen mittragen, die begrenzen sich wiederum von Anfang an, ja. Stecken ihre Grenzen auf und das ist irgendwann wird es nicht mehr spannend. Auch wenn dabei eine sehr große Energie entsteht. Ja. Das ist eine typische, auch fundamentalistische Bewegungen und nationalistische Bewegungen sind imstande, ungeheure Energien zu erzeugen. Aber irgendwie sind sie wenig produktiv. Man liest dann die Bücher, man liest dann die Texte, man sieht, guckt man die Bilder an und irgendwie ist nicht inspiriert. Ja, man hat das Gefühl, ja, alles wunderbar, aber irgendwie hat für mich keine Bedeutung. Ja, so ist es ein Leerlauf.
weit spielt da eine Utopie eine große Rolle, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Absolut, ja.
Aber mit Utopien ist das ja so eine Sache, die sind ja halt utopisch. Und man hat ja von vornherein dann ein Stück weit die Gewissheit, dass das unter Umständen nicht funktionieren kann, was man sich da zum Beispiel jetzt ausdenkt. Und das hat ja auch was Fatales, finde ich, so ein bisschen.
Nein, selbstverständlich funktioniert das wunderbar. Warum funktioniert das nicht? Alles hat sehr gut funktioniert. Christentum ist eine Utopie, hat gut funktioniert. Wenn man zurückschaut, es haben nur Utopien funktioniert, alles andere hat nicht funktioniert. Eben alles andere hat nicht funktioniert, nur Utopien haben funktioniert. Christentum hat funktioniert, Kommunismus hat funktioniert, Kapitalismus ist eine totale Utopie, funktioniert nach wie vor. Ja. Ich weiß nicht, sie nennen es, ja. Und alles, was realistisch war, weil Machtpolitik war, alles, was aus den gegebenen Umständen ausgegangen ist, wir wissen sogar nichts davon, was es war. Das haben wir verschwunden als nicht gehabt. Zum Beispiel, da waren irgendwelche Reiche, da waren Hethiten, ja, da waren Tataren, ja, da waren das und jenes. Das waren Reiche, die hunderte Jahre Realpolitik gemacht haben. Ja, sie haben halb Asien, halb Europa beherrscht und so weiter und so fort. Viele, viele unterschiedliche Reichtümer angesammelt und so weiter und so fort. Weil also praktisch haben aber keine Utopienentwicklung. Ja, und wir hören von denen nichts mehr. Ja. Irgendwie sind sie verschwunden wie nie geraubt. Ja. Dauer, Effektivität und historische Kraft ist nur die Kraft der Utopie. Das ist der einzige, was wirklich funktioniert. Je funktioniert hat. Und je funktionieren wird. Das andere kann man vergessen. Realinteressen spielen überhaupt keine Rolle. Weil was ist die Realinteresse? Das ist schon eine Utopie. Das heißt, Realinteresse ist, fragt man, gehen wir zu Rousseau, ja? Montesquieu, Olbach, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, die haben sich die Frage gestellt, was sind die Realinteressen? Da sind sie zum L'homme naturel gekommen. Dieser L'homme naturel hat zwei Interessen, sich zu erhalten und sich zu vermehren, ja, etwa. Dabei die Hälfte der Autoren denkt, dass sich zu vermehren ist doch kein primäres Interesse, sondern also soziales. Also Selbsterhaltung, fragt man sich, diese L'homme naturel, wie er sich selbst erhalten, kann er die Frage nicht verstehen, weil er eben in diesen Begriffen nicht denkt. Also im Endeffekt, wenn man versucht zu definieren, was das reale Interesse ist, man bekommt eine völlig abstrakte Konstruktion, man bekommt eine utopische Vision eines natürlichen Menschen mit natürlichen Interessen. Ja, man bekommt nur eine andere Utopie und sonst nichts. Wir leben von den Zukunftsprojektionen, von Täuschungen und Enttäuschungen und verschiedenen Illusionen, von denen einige sind bloß Illusionen, das ist nicht interessant, und die anderen sind wirksame Illusionen, das sind eben diese Utopien. Das heißt, das sind die Illusionen, die sich imstande erweisen, realistische Wirkungen zu entfalten, die Menschen dafür zu mobilisieren, sich zu ihnen zu bekennen, entsprechende Sprachen zu bilden, sich behaupten zu wollen, etwas zu erreichen wollen, Lebensenergie, Drive in sie zu investieren. Das sind eben die historischen Kräfte, als Sonderkampf. Und sicherlich das Problem dieser beherrschenden politisch-kulturellen Bildes, dieser Bekämpfung der geschlossenen Räume, Abschaffung der geschlossenen Hierarchie, Abschaffung der Grenze zwischen Inneren und Äußeren, Dekonstruktion der Grenze zwischen Museum und Außenwelt und so weiter. Das sind alles antikulturelle Programme. Und zwar, das sind nicht antikulturelle Programme, weil das, was in diesen geschlossenen Räumen sich aufhält, irgendwie besser ist, als alles andere. Diese Räume sind nur deswegen gut, weil sie geschlossen sind. Es ist völlig egal, was in diesen geschlossenen Räumen ist. Ja. Wichtig ist nur, dass sie geschlossene Räume sind. Und sind sie geschlossene Räume, geben sie die Möglichkeit, diese Dynamik zu entwickeln. Sie treiben die Leute zusammen, sie bringen sie in eine in Intensität, ja, die ja in offenem Feld einfach unmöglich ist zu erreichen. Also nicht müssen die geschlossenen Räume verteidigt werden, weil irgendwelche Werte wirklich wertvoll sind, sondern diese Werte sind nur wertvoll, weil die Räume geschlossen sind.
Das heißt aber, der geschlossene Raum wäre ein Wert. Und ein Stück weit kehrt es ja auch in manchen linken Positionen wieder, wo man sagt, Diversität und Vielfalt, also wo man in einem gewissen Bereich anerkannt hat, dass es dieser Schließung bedarf.
Ja, ja.
Das hat dann zwar wieder eingebaut in ein anderes ideologisches Konstrukt, aber.
Aber das Problem bei dem Multikulturalismus heißt die Geschichte, dass diese Geschlossenheit wird nur akzeptiert und zugeschrieben der überkommenden, aus der Vergangenheit kommenden nationalen, kulturellen, geschlechtlichen und sonstigen Differenzen. Nur das, was Genesis hat, nur das, was eine Geburt hat, nur das, was immer schon da ist, das wird anerkannt als eine Grundlage für eine gewisse Schließung. Aber gerade das muss vergessen werden. Gerade dort muss Schließung stattfinden, wo es keine Differenz gibt. Also interessant nur die Unterscheidungen, die es nicht gibt, die man nicht vorfindet. Die sind nicht in der Vergangenheit oder im Bestehenden verankert, sondern sie werden von uns aktiv vorgenommen, so wie Christus gesagt hat, ich habe keinen Frieden gebracht, sondern Schwert. Ja. Also das ist eben diese Trennung, die ja früher nicht da war und jetzt da ist. Ja. Wir entscheiden uns dort zu trennen, wo wir gerade nicht getrennt sind. Wenn wir aber uns stützen auf geschlechtliche Differenzen, kulturelle Differenzen und so weiter, dann ist es nur langweilig.
Sie hatten aber heute Morgen auch eingeführt, in Schumacher und Small is Beautiful. Als er das Anfang der 70er Jahre veröffentlicht hat, war das radikal neu. Das war, hatte schon einen starken Charakter einer Utopie und es waren wohl ein paar retardierende Elemente drin, aber im großen Ansatz war dieser Entwurf nicht etwas, was retardierend angelegt war. Und das ist auch heute nicht, also zumindest in dieser Form.
Na doch, ja. Es ist im Grunde ein Familiengarten mit einem Familienhaus, ja, das ist im Grunde. Ich kenne die Leute in diesem Kreis, Small and Beautiful. Ein Freund von mir hat das Buch gelesen. Es hat eine Revolution bei ihm, das ist Holländer. Ja. Da hat er meine Bekannte geheiratet, der Engländer. Die haben so ein Familienhaus gekauft und schon sind, glaube ich, 35 Jahre geheiratet. Und essen nur das, was sie in ihrem Haus selbst produziert haben. 35 Jahre lang. Weil 35 Jahre lang, das ist wiederum was. Ja? Ich meine, ich bewundere das. Nur, dass sie selbst in diesem small, aber beautiful Garten alles produziert haben.
Diese ganzen strukturellen Ansätze, die er hatte und die Art und Weise, wie er das begründet hat, das war eben nicht diese Gartenstadt, Vorstadtkultur, wo jeder sein eigenes Fleckchen, also das war natürlich mit, aber das war nicht der zentrale Punkt, dass jeder seine eigenen gelben Rüben anpflanzt, sondern so wie ich das gelesen habe, unter dem Aspekt, dass der durch die Struktur, dass sich die Leistungsfähigkeit der Marktwirtschaft auf eine andere Weise gefördert und stimuliert wird.
Ja, aber warum soll ich mich darum kümmern, Marktwirtschaft zu stimulieren? Also irgendwie verstehe ich das nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich meine, ich lebe doch nicht so lange auf dieser Erde und was geht mir diese Marktwirtschaft an? Ich meine, so sollen sie das selbst machen, ich meine, wenn sie das wollen. Und wenn man sagt, small, ja, dann begrenzt man sich schon. Ja. Small ist beautiful. Nur das Unendliche ist beautiful, nur das Absolute ist beautiful. Ja. Warum soll man sich sofort begrenzen und sagen, ich mache das und was ich mache, befördert indirekt die Marktwirtschaft. Das ist so unglaublich. Ja. Ich denke, wenn man schon so wenig Zeit hat im Leben, ja, wie viel Zeit können wir überhaupt denken, ja? Also, wenig Zeit im Leben, dann auch in dieser Zeit, meistens schlafen oder ich weiß nicht, essen, ja, also kaufen. Das heißt, die Lebenszeit, die wir verwenden können, um überhaupt über etwas nachzudenken, das sind so irgendwelche einige Stunden, ja, so insgesamt. Und in diesen einigen Stunden, das sind, muss man schon versuchen, über das Absolute nachzudenken. Ja? Weil das sind wenige Stunden. Ja? Warum soll man die verschwenden, um über etwas anderes, Partikulares, Konkretes, Bestimmtes zu denken? Ja? Das einzige interessante Thema für wenige Stunden ist das Absolute und Universale. Ja, ansonsten beschäftigt man schon sicherlich mit Schlafen und Essen und Einkaufen und Reisen und so weiter, bestellen und so, damit verbringe ich auch meine Zeit. Also ich sehe das nicht ein, ja, warum man sich so von vornherein begrenzt. So. Wenn schon, dann eine richtige Utopie.
Ich habe noch nicht ganz verstanden. Wie kann man das denn jetzt skizzieren, wie es dann wieder zu einer Öffnung kommt?
Na, die Öffnung kommt durch das Technische. Ja, nicht wahr? Durch das Technische. Also wenn ich zum Beispiel, also es wird so beschrieben, ja, dass ich territorial zunächst einmal abgegrenzt bin. Ich lebe in einer Community, die ja territorial einfach unzugänglich ist für die anderen. Ja, so wie in Urwald, ja, so wie der Lévi-Strauss beschreibt im Urwald. Und dann entwickelt sich die Technik und durch die Technik werde ich gebraucht in einer Situation der Öffnung, das heißt in einer Notwendigkeit, zunächst einmal durch die militärische Technik, also durch die Möglichkeit der Eroberung und Vernichtung, werde ich gebraucht in die Lage, wo ich mein Territorium zuerst verteidigen soll, dann vielleicht erweitern soll und dann kommen die Kommunikationsmittel, da kommen die technischen Mittel, die alle irgendwie dazu dienen, dass ich ständig sozusagen mit anderen Interaktionen gehen. Und dann stellt sich die Frage, wie gehe ich mit dieser Situation um? Das heißt, wie kann ich meiner Identität, die zunächst einmal aus dieser Situation der Isolation entstanden ist, wie kann ich diese aufbewahren, ohne allerdings einen totalen Vernichtungskrieg, ja, gegen andere Städte anzufangen, in der Situation, in der Kommunikation und Öffnung durch die Entwicklung der modernen Technik unumgänglich geworden sind. Ja. Auch wenn ich mich isolieren will, ich will sozusagen, ich kann das nur tun, wenn ich auf der gleichen Stadt sozusagen Verteidigungstechnik zum Beispiel, militärische Technik gelangt. Das heißt, die technische Expansion und vor allem der Krieg als Motor der technischen Expansion führt dazu, der Krieg ist eine primäre Kommunikation. Man muss ja nicht verstehen, dass Krieg ist eine primäre Kommunikation. Also durch den Krieg komme ich überhaupt in einen Kontakt mit den anderen Das ist wie das gezeigt wird, ich meine, das ist Science Fiction. Ja? Zunächst einmal, wenn ich einen Alien sehe, dann schieße ich auf ihn, wenn er überlebt, und beginne ihn zu sprechen. Also, wenn nicht, dann freue ich mich und gehe nach Hause. Das heißt, der Krieg ist ein primäres Kommunikationsmittel, und dann, wenn dieses Mittel versagt, dann kommen andere Kommunikationsmittel, die im Grunde Ersatzmittel sind. Das ist sozusagen, dann kommt der rhetorische Krieg oder ökonomische Krieg und so weiter und so fort, die alle aber entschärfter Form sind, sozusagen als direkten Krieges, Vernichtungskrieges. Und dann kommt die Frage, wie ich in diesem allgemeinen Zusammenhang dann überleben kann, und das ist diese Frage. Nun, es ist eine Möglichkeit, eine Entität zu bilden. Eine andere Möglichkeit ist, wie gesagt, dass ich diese Kommunikationsmittel und diese technischen Mittel und so weiter als Mittel begreife, nicht für die Erledigung meiner eigenen Interessen, die aus meiner gegenwärtigen Lage vorbestimmt durch die Vergangenheit ergeben, sondern wenn ich versuche, diese Mittel reinterpretieren im positiven Sinne als Mittel zur Schaffung einer neuen universalen Weltordnung, ja, die alle diese Differenzen transzendiert und nicht nur als Mittel zum Zweck benutzt wird, sondern als Ermöglichung eines neuen historischen Ziels, das ohne diese Mittel früher gar nicht formulierbar war. Also wenn ich in meinem Urwald, in meiner Community lebe, dann kann ich nicht sogar sozusagen formulieren, das Projekt einer Weltherrschaft oder eine Veränderung des Absoluten oder des Universums und so weiter und so fort. Das kommt alles nur mit den neuen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Es ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, bezeichnen würde als chinesische Küche. Das heißt, statt die Welt zu verändern, indem ich die Welt universalisiere, beginne ich, meine Kultur, so wie sie ist, international zu verkaufen. Das heißt, die chinesische Küche kann man überall essen, die italienische Küche und so weiter und so fort. Ja. Ich schicke sozusagen meine kulturelle Identität und meine Tradition on the road, aber nicht im Sinne einer historischen Entwicklung, sondern im Sinne einer sich wiederholenden, einer sozusagen Repetition und einer Anbildung, die ja repetitiv international verkauft wird. Ich ersetze die temporale Achse einer historischen Wandlung durch die Zirkulation, globale Zirkulation, Netzzirkulation, Märktezirkulation. Ja, wir haben sozusagen zwei Universalitäten und zwei Utopien. Eine ist der Versuch, sozusagen die Identität zu transzendieren und zu transformieren, eine Art Metanoia etwa. Eine andere Möglichkeit ist, diese Identität als Ready-Made unter den Bedingungen der medialen Märkte und der Kulturmärkte zu multiplizieren und zu verkaufen. Ja. Und das ist im Grunde diese Delokalisierung, man sagt lokal, ja, so oft kann man sagen globalen, lokalen. Ja. Das ist sicherlich nicht richtig. Ja. Was passiert ist eine Delokalisierung der lokalen Kultur und ihre Transformation in eine universal angebotene Ware, eine Commodity, die ja gleich auf der Welt im universalen Angebot zur Verfügung steht. In diesem Sinne ist die kulturelle Identität einfach kommodifiziert. Ja, das ist die zweite Möglichkeit. Ich sehe im Grunde zwei Möglichkeiten, mit der überkommenen kulturellen Situation zu agieren. Und die zweite sehe ich als nicht so reizvoll, ja. Weil wenn man überall auf der Welt Wandtanzsuppe macht, das ist auf der einen Seite sehr gut, auf der anderen Seite denke ich, naja, für mich wäre das ein bisschen langweilig, aber ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass ich überall auf der Welt Wandtanzsuppe essen kann. Das ist, also als Konsument, sagen wir so, als Konsument freue ich mich darüber, als Produzent fühle ich mich nicht so besonders zufrieden.
Aber jetzt beim Beispiel mit dem Essen, das ist ja nicht dasselbe Essen, was man auch dann im Land selbst essen kann.
Also selbstverständlich nicht.
Der Döner wird hier in Deutschland nicht umsonst so verkauft, wie er verkauft wird.
Ja, selbstverständlich nicht. Genauso italienische Pizza ist in Amerika entstanden. Das ist eine allgemein bekannte Tatsache. Nur der Punkt ist der, dass jede kulturelle Identität als kulturelle Identität nichts zu tun hat mit der tatsächlichen Tradition. Ja, wenn gesagt wird, dass der fundamentalistische auch kulturelle Politik hat mit der realen Tradition zu tun, das ist ja auch richtig, weil es ist eine Art chinesische Küche nur auf der intellektuellen Ebene. Weil wie definiere ich die kulturelle Identität? Indem ich eine Tradition nehme und beginne, diese Tradition in ein System der Differenzen, das heißt in ein System zu unterscheiden, zu anderen Traditionen zu setzen. Dadurch definiere ich ja diese völlig neu, genau wie ich das beschrieben habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Tradition nehme und beginne mit anderen zu vergleichen, dann zunächst einmal eliminiere ich alles, was meine Tradition mit denen verbindet. Weil das ist dann im System der Unterscheidung nicht mehr drin. Ich lasse nur das, was sich differenzial entscheiden lässt. Das heißt, durch den Akt der Überführung der eigenen Tradition in die kulturelle Identität wird diese grundsätzlich transformiert. Und im Endeffekt bekommen wir Pizza und Döner und so weiter und so fort, die ja jeweils als Chinesisch, also Italienisch, Türkisch und so weiter gelten, aber sie gelten als solche im System der internationalen Gerichtsunterscheidung. Und dieses System der internationalen Gerichtsunterscheidung hat nichts zu tun mit dem, was man Tradition nimmt. Zum Beispiel, ich werde sehr oft gefragt, was ist die russische Küche? Ja. Und ich sage immer, und das stimmt, ja, die russische Küche existiert nicht. Ja. Man glaubt mir nicht, aber es ist so. Die russische Küche ist nicht eingeschrieben worden in dieses System der Differenzierung. Deswegen weiß man nicht, was sie ist. Ja. Die Leute essen einfach, ja. so wie jeder andere. Ja. Aber sie essen nicht die russische Küche. Damit sie beginnen, die russische Küche zu essen, muss das, was wir die russische Küche nennen, gestellt werden in das komplizierte System der nationalen Gerichtsunterscheidung. Dann ist es die russische Küche. Dann sagen alle Borsch, ja, Borsch ist ja zwar polnisch, aber okay, ja. Borsch ist tatsächlich ein Teil des internationalen Küchensystems, Gerichtssystems, deswegen alle sagen, Russen essen Borsch. Sie essen überhaupt nicht Borsch, das ist nicht das, sie essen auch Borsch in Deutschland, aber es ist kein Wisch. Aber egal. Ich meine, damit Sie so etwas wie Ihre eigene Küche essen können, müssen Sie zunächst einmal das reformulieren im System des Gerichtsvergleichs. Ja. Und dann wird es gut sein. Ja. Sonst essen Sie halt. Ja. Aber das sagt ja nicht so aus. Das ist genau die Frage, was ist deutsches Denken oder so. Ja.
Also mich würde interessieren, wie Sie den Anspruch dieser Plattformen einschätzen.
Dieser was?
Wie Sie den Anspruch dieser Plattformen einschätzen, besonders in dieser Wiener Veranstaltung, weil es ja ein bestimmter Zirkel ist, wo Sie eben auch gemeint haben, dass Sie wieder auch sozusagen eigentlich erst in den 80er Jahren oder dort geschult im Poststrukturalismus etc. Also sozusagen die Frage ist auch, für wen machen Sie das? Also weil es ja doch eigentlich ein elitärer Anspruch ist, also auch finanziell muss man sagen. Und sozusagen, was produzieren die da sozusagen an dieser Verortung des Diskurses und entsteht da überhaupt etwas Neues?
Nein, ich denke, dass auf jeden Fall wir in einer Situation leben, in der, na, erstens ist es so, dass es überhaupt interessant ist, zu wissen, was die anderen so machen, ja, und warum sie, nachdenken. Ja. Und als Neugier. Nun fragt man sich, wurde diese Neugier bedient und befriedigt? Zum Teil ja, zum Teil nein. Ja, weil viele Autoren gekommen sind und sich vorgestellt haben, die zum Beispiel dem Wiener Publikum, dem deutschen Publikum weniger bekannt waren. Oder wenig bekannt waren. Dokumente hat die Möglichkeit, eben Plattform ihnen gegeben und hat es dem Publikum die Möglichkeit gegeben, sozusagen sie kennenzulernen. Ja, fast alle, die eingeladen worden waren, waren ein Begriff, aber nicht so richtig bekannt, haben wenig Chance. Und in diesem Sinne, ja, hat man das Gefühl, alle Themen, die man besprechen wollte, dass man sie tatsächlich besprochen hat, nein. Aber so ein Gefühl hat keiner. Ja, das ist allgemein. Wenn man bei einer Veranstaltung ist, dann hat man immer das Gefühl, das Wichtigste wurde nicht gesagt. Wenn man fragt, was war das Wichtigste, das bei allen sagen wir bei dem Publikum war das Gefühl, dass es nicht gesagt worden war. Wenn man das ganz auf eine Formel bringen will, würde es Folgendes sagen. Es ist ein postkolonialistischer Diskurs, der auseinandersetzt mit der Situation der Länder, die aus einer Kolonialherrschaft rauslösen und in die freie Gemeinschaft, Staatengemeinschaft eintreten, und wir sollen das sich positionieren. In einem Land wie Österreich, Deutschland rechne ich auch dazu, aber Österreich ganz bestimmt, die sich kolonialisiert fühlen. Ja? Das heißt, die Europäer, die da alle gesessen haben, haben diese, und zwar ohne jede Ausnahme, muss man sagen, haben diese Plattform als eine Manifestation des amerikanischen Imperialismus und Kolonialismus in Europa aufgefasst. Ja, so. Das heißt, was für Inder und sonstige Leute da Dekolonisierung war, wurde für Europäer Kolonisierung. Schon das ist interessant. Ja, das ist interessant. Also das ist das Positive dabei. Nun, was ich noch allgemeiner sagen könnte, ist Folgendes. Universitäten und sonstige Geschichten brechen mehr oder weniger zusammen. Universitäten werden wahrscheinlich in nächster Zeit abgeschafft oder was auch immer. Nun, man fragt sich, welche Art Raum man überhaupt zur Verfügung hat, wenn es um irgendwelche intellektuelle Gespräche zu führen, was man ab und zu möchte. Ja. Ich meine, der Wunsch, intellektuelle Gespräche zu führen, ob es elitär ist oder nicht, entsteht ab und zu bei den Leuten. Ja. Und jeder andere Wunsch muss irgendwie doch befriedigt werden. Und man fragt sich, wo und in welchen Beziehungen es möglich ist. Also, in der medialen Wirklichkeit, also im Fernsehen und so weiter, ist es nicht möglich. Es ist zu wenig Zeit, zu wenig Energie und so weiter. Universitäten ist es nicht möglich, weil die auch Massenjustizen sind und sowieso abgeschafft worden. Ja. Also, was war früher solcher Ort? Das war die Kirche. Warum? Weil die Kirche waren Reliquien versammelt. Und sie kosten sehr viel Geld. Das war eine große Investition. Und deswegen, diese Räume, in denen diese Reliquien aufbewahrt worden waren, waren durch diese Investition als Immobilie gesichert. Sie haben sozusagen so ein eigenes Kapital, das auch übrigens gewachsen ist mit der Zeit, weil sie nicht mehr überzeugt worden sind. Und so haben sie eine Gegenöffentlichkeit geschaffen. Das heißt, ein Raum, der an den internationalen Warenverkehr nicht so besonders gut angeschlossen worden war. Das sind heute die Museen. Und ich denke und behaupte, die Museen werden die Rolle der Kirche mehr und mehr übernehmen, weil einfach alle diese Van Goghs und Renoirs und wie sie alle heißen, viel Geld kosten werden, mit der Zeit noch mehr Geld kosten. Und das bedeutet, dass das Museum als Immobilie ist relativ gesichert und von dem allgemeinen Warenverkehr mehr oder weniger geschützt. Durch das Prinzip Sammlung. Ja? Das heißt dadurch, dass die Dinge zwar gekauft werden, aber nicht verkauft. Ja? Das ist genauso. Kirche hat auch funktioniert als ökonomisches Schwarzloch. Ja? Man durfte die Reliquie kaufen, man durfte die Reliquie nicht verkaufen, nur der Eroberer konnte das sozusagen durch das Schwert entfernen und was transportieren. Und so ist es genauso mit den Museen, ja, sie kaufen und verkaufen nicht. Dadurch entstehen diese Immobilieninvestitionen und diese Orte wie MoMA, wie Guggenheim-Museum und so weiter, die ja einen Raum bieten, für irgendetwas, ich meine, für Konzerte, für Filmvorführungen. Ich denke, alles, was man macht, wird man in Museen machen. In diesem Sinne ist diese Plattform auch Hinweis auf die Zukunft der Kultur, die meisten Räume ihres Wirkens verliert. Aber solange Van Gogh für 50 Millionen verkauft wird, im Museum noch eine gewisse Verhandlung finden kann.
Naja, die Universitäten könnten schon diskursiver Raum sein. Aber das Interessante ist ja, dass die diskursiv außerhalb laufen.
Nee, ich denke, erstens ist es auf der Lehre, das heißt, und vor allem Universitäten mehr und mehr gesehen werden als Städte, wo nur die Arbeitslosigkeit produziert wird oder reproduziert wird. Und alle, die diese Tendenzen erforschen und so weiter, die alle meinen, das geht alles in Richtung Entstehen bei den großen Firmen und so weiter, so Ausbildungsstätten. Das heißt, die praktisch daran interessiert sind, Arbeitskräfte zu haben, eben große Firmen, sie werden sie auch bilden. Was auch logisch ist. Ja. Universitäten als Ort, wo die Menschen gebildet werden für irgendetwas, was nicht mehr stattfindet, ja, hat irgendwann stattgefunden. Halt. Das war der moderne Staat. Ja. Vielleicht. Ja. Oder Bürokratie oder was auch immer. Im Grunde, wer ist gebildet in der Universität? Das sind die Bürokraten, die Staatsmänner. Ja. Früher in China war es so, ja, wie Sie wissen, man musste ein Staatsexamen machen und hat dann einen Posten bekommen, wo man dann praktisch unbegrenzt seine Untertanen ausrauben konnte. Ja, und da war man musste 20, 30 Jahre sich vorbereiten, meistens in Armut. Und dann irgendwie in 10 Jahren hat man die ganze Provinzen ausgeraubt und dann hat man sich zurückgezogen und meistens so gelehrte Traktaten oder Gedichte geschrieben. Also das war das Ausbildungssystem, das kann man verstehen. Man kann nicht verstehen, was man heute tut. und versteht überhaupt kein Mensch. Und deswegen sage ich, dass nur, wenn wir geschlossene Räume sagen, die sich geschlossene Räume, sind sie Immobilien in erster Linie. Ja? Das muss man ganz klar sehen. Das sind sie Gegenstände, das sind mystische oder idealistische Geschlossene. Sie müssen abgesichert werden durch eine gewisse Schatzkammer. Ja? Das heißt, durch an diesen Raum investierter Wert. Und das ist die moderne Kunst, die als Reliquie bezeichnet. Und auf eine gewisse Zeit das Existieren dieser Räume grundsätzlich. Und dann sehe ich deswegen als sehr, sehr progressiver Zug, dass jetzt die Intellektuelle, dass jetzt diese Räume den Intellektuellen zur Verfügung gestellt werden für ihre Vorträge, für ihre Diskussionen. Ich denke, die Intellektuellen brauchen sowas. Und das ist gut. Das ist gut für die Kultur. Also ich unterstütze das von ganzem Herzen. Sind Sie anderer Meinung? Hm? Sind Sie anderer Meinung?
Nein, absolut. Es ist nur sozusagen eigentlich die Plattform, ist ja sozusagen eine Veranstaltung, die dann doch nur für eine Kunstausstellung ist. Ich meine, ich verstehe schon, warum es so macht. Ich finde auch, dass es interessant ist und es sind interessante Dinge passiert. Aber es hat doch etwas Paradoxes.
Warum?
Naja, sozusagen, ich würde es so beschreiben, es ist relativ trendig.
Ja. Aber auch nicht genug.
Die Cultural Studies in die wirklich die Größen einzuladen. Dort sozusagen alle aufmarschieren lassen und eigentlich sozusagen von der Struktur her ganz Vorträge und ich war ein bisschen dabei, aber sozusagen richtige Diskussionen sind nicht entstanden. Das heißt sozusagen, es war eigentlich doch ein sehr formeller, formelle Form. So. Also sozusagen, man hat diesen Größen sehr viel Platz gegeben, die haben sich dort auch entfalten können. Und man hat sich auch bewiesen lassen, das war's dann.
Ja, gut.
Und sozusagen, das ist die Leistung, die man sich dann eigentlich sozusagen für eine Kunstausstellung anheftet. So. Ich meine, ich finde gut, dass das passiert ist, aber manche Sachen, es bricht ein bisschen.
So. Na gut. In Weser meint, es gibt keine Unterscheidung zwischen Plattform, wie sie in Wien, ja, und Ausstellung. Ja. Es werden genauso diese Leute ausgestellt, wie die Künstler ausgestellt werden. So. Es ist eine Ausstellung.
So ist es.
Ja, ja, aber so ist es auch gedacht. Es ist eine Ausstellung der Intellektuelle, wo der Intellektuelle genauso ausgestellt werden wie in einer anderen Kunstwerk. Ja. Und er sieht einfach im Grunde keine Unterscheidung, ja, zwischen Ausstellung eines Kunstwerks und Ausstellung eines Diskurses. Und Ausstellung eines Künstlers, das vielleicht ein Performance macht, und Ausstellung eines Intellektuellen, der Vortrag hält. Ja, es sieht einfach keine Unterscheidung. Und wenn Sie in die Ausstellung gehen, dann sprechen Sie auch nicht unbedingt mit dem Künstler. Ja, oder Sie betrachten das, bilden Ihre Meinung und gehen nach Hause. Und das ist genauso hier. Jetzt allerdings, und ich denke, das ist ein Fehler. Das war nachweislich ein Fehler. Hätte ich das organisiert, ich hätte überhaupt dem Publikum keine Chance gegeben, irgendetwas zu sagen. Okwe aber war zu liberal oder zu inkonsequent und hat diese Möglichkeit gegeben. Und wenn sie dabei waren, dann konnten sie hören, ja, was aus dem Publikum kam. War unglaublich. Und das, ja, und zwar auf allen Ebenen unglaublich, ja, nicht nur auf einer Ebene unglaublich. Und so fragt man sich, sollte man eigentlich das tun? Ja? So, ich würde vielmehr sagen, dass es besser wäre, die Leute wirklich auszustellen, als Aufstellungsgegenstände zu betrachten. Und das konsequent zu machen, nicht einzumischen. Und das Publikum war für dieses Gespräch, käme dieses Gespräch zustande, absolut nicht vorbereitet. Wenn Sie plus, wenn Sie bei den, waren Sie bei der nächsten mit Negri-Geschichte? Oh, da haben Sie viel verloren. Weil da haben sich 4 oder 5 aus dem Publikum gemeldet und alle haben gesagt, der Grund, das Einzige, was Kapitalismus böse ist, ist die Zinspolitik und das Erlaubnis, überhaupt Zinsen zu nehmen. Ja. Was wir wahrscheinlich wissen, ist der hauptpolitische Grundsatz der Zentralistischen Partei gewesen. Ja. Und das ist, war eben der Punkt, dass einzige kapitalistische Kritik ja, eben sozialistische Komponente beim zentralistischen Programm gespielt hat. Das heißt, der Einzige, was bei den, zumindest bei denen, die sich gemeldet haben, in Erinnerung geblieben ist, an antikapitalistische Argumentation, war die. Ja? Und ich muss sagen, dass die armen Organisatoren nicht wussten, wie sie darauf reagieren sollten. Ja? Irgendwie was in der Toilette des Schwanges. Ja, das war auch irgendwie lustig, ja, ich habe das auch genossen. Aber ich meine, man muss sehen, dass das Gespräch einiges mit sich bringt. Also auf jeden Fall, was ich vorziehen würde, wäre diese Idee, Intellektuelle ist ein Kunstgegenstand, Sprechen ist das Glaube, das Gleiche wie die Farbe. Oder eben, das ist die Idee, nicht wahr, der sozialen Skulptur bei Beuys. Der sprechende Intellektuelle ist einfach so ein Objekt der Betrachtung.
Aber dann wirklich konsequenter, weil ich kann auch nicht mit Bild aufhängen und sagen, es ist in einem Environment und es schaut aber, es ist ganz traditionell gehängt, das funktioniert dann auch nicht. Wenn ich sage, ich stelle den Diskurs aus, dann mache ich es aber wie eine Wahrung, die ganz traditionell abläuft,
dann ist das ein Man lernt. Ja, sehen Sie, man lernt. Ich war schon bei, das ist eine allgemeine Tendenz. Ich war noch bei 2, 3 Veranstaltungen, wo man versucht hat, Intellektuelle als Kunstobjekte auszustellen.